Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Carmen.
Und ich bin Hendrik. Heute geht's um ein Thema, das für viele LARPer den Unterschied zwischen okay und absolut überzeugend macht.
LARP-Schminke. Von Elfenohren bis Ohrknaben, wir sprechen darüber, wie ihr eure Charaktere wirklich zum Leben erweckt. Und ich sag's gleich vorweg, da gibt's mehr zu beachten, als man anfangs denkt.
Absolut. Denn das beste Kostüm bringt wenig, wenn das Gesicht nicht zum Charakter passt. Eine Elfe mit ungeschminktem Gesicht oder ein kampferprobter Söldner ohne eine einzige Narbe, das fällt auf.
Absolut. Und deshalb ist die Schminke eigentlich essentiell für die Charakterdarstellung. Aber bevor wir über Techniken sprechen, müssen wir über das Wichtigste reden. Sicherheit und Hautverträglichkeit.
Das klingt erstmal nicht so sexy wie blutige Wunden schminken. Aber
es ist wirklich das A und O. Ich hab's am eigenen Leib erfahren. Bei einem meiner ersten mehrtägigen Events habe ich billige Schminke benutzt und am zweiten Tag hatte ich so rote Flecken im Gesicht, dass mein Charakter aussah wie jemand mit einer mysteriösen Seuche. Ungeplant.
Autsch, das ist natürlich der Worst Case.
Deshalb gilt, nutzt hautfreundliche, dermatologisch getestete Produkte. Keine Experimente mit irgendwelchen Billigprodukten aus dem Grabbeltisch. Das rächt sich, glaub mir. Und macht vorher unbedingt einen Patch-Test. Selbst bei Produkten mit Hypoallergen-Label kann es zu Reaktionen kommen.
Interessanterweise war das historisch gesehen auch schon...
Ja, das war ein echtes Riesenproblem. Die haben früher teilweise mit Blei und anderen giftigen Sachen gearbeitet. Heute haben wir zum Glück sichere Alternativen.
Und da kommen wir zu einer wichtigen Unterscheidung. Wasserbasierte versus ölbasierte Schminke.
Das ist tatsächlich die Grundsatzentscheidung, die jeder treffen muss. Wasserbasierte Schminke ist super einsteigerfreundlich. Sie lässt sich leicht auftragen, leicht verblenden und am Ende des Events geht sie mit Wasser und Seife wieder runter.
Aber?
Aber die Haltbarkeit ist, wie soll ich sagen, so mittelmäßig? Bei normalem Eventbetrieb hält sie schon mehrere Stunden. Aber sobald du schwitzt, dich viel bewegst oder es regnet, dann kann es kritisch werden. Die natürlichen Hautöle, besonders hier an Stirn und Nase, lösen das Zeug relativ schnell ab.
Ölbasierte Schminke dagegen ist deutlich resistenter. Die übersteht Schweiß, Regen, auch mal eine intensive Kampfszene. Dafür ist sie aufwendiger aufzutragen und zum Entfernen brauchst du ölbasierte Reiniger.
Also für einen kurzen Besuch auf dem Mittelaltermarkt wasserbasiert, völlig ausreichend. Für lange, schweißtreibende Events wie ein dreitägiges Lager würde ich eher zu alkoholaktivierten Farben greifen. Oder ölbasierte mit Barrier Spray und Sealer gut versiegeln.
Fixierspray ist übrigens so ein Geheimtipp. Das macht selbst wasserbasierte Schminke deutlich haltbarer und weitgehend wasserresistent. Echte Wasserfestigkeit kriegst du aber eher mit alkoholaktivierten Farben.
Ja, total unterschätzt. Aber egal welche Basis, eines ist wichtig. Die Schminke muss den ganzen Tag halten, ohne zu verschmieren oder zu verblassen. Das ist das Ziel.
Und was braucht man an Grundausstattung, wenn man einsteigen will?
Also das Minimum wäre ein Set mit Basisfarben, je nachdem, was für einen Charakter du spielst. Für Fantasy-Charaktere brauchst du andere Töne als für historische Darstellungen. Dann gute Pinsel in verschiedenen Größen, Schwämme zum Auftragen größerer Flächen und, wie gesagt, Fixierspray.
Und die Vorbereitung nicht vergessen.
Exakt das. Das ist übrigens einer der häufigsten Anfängerfehler. Viele packen die Schminke direkt aufs Gesicht, ohne die Haut vorzubereiten. Richtig ist, erstmal reinigen, dann Feuchtigkeitscreme, dann eine Grundierung. Das verbessert die Haftung enorm und schützt die Haut gleichzeitig. Aber wenn du mit Kleber oder Prothesen arbeitest, die Stellen Fett freilassen, keine Creme drauf, sonst hält nix.
Kurz zusammengefasst, Sicherheit steht an erster Stelle. Dermatologisch getestete Produkte verwenden und immer Patch-Tests machen. Und dann, je nach Eventlänge und Intensität, zwischen wasserbasierter und ölbasierter Schminke wählen.
Und mit der richtigen Vorbereitung und ein bisschen Übung sieht euer Charakter nicht nur gut aus, sondern fühlt sich auch noch angenehm an. Das ist die Basis, auf der wir jetzt aufbauen können.
Jetzt wird's kreativ. Wir reden über SFX-Techniken, also Spezialeffekte. Wunden, Narben, alles, was einen Charakter aussehen lässt, als hätte er schon einiges durchgemacht.
Das ist für viele ja der spannendste Teil. Charaktere, die viel erlebt haben, brauchen schließlich auch die passenden Spuren im Gesicht. Sonst fehlt die Glaubwürdigkeit.
Und das Schöne ist, die Grundtechniken sind gar nicht so kompliziert. Fangen wir mit dem Klassiker an, flüssiges Latex. Das ist quasi das Arbeitspferd im SFX-Bereich.
Und gleichzeitig einsteigerfreundlich. Latex ist günstig, leicht zu bekommen und verzeiht auch mal Fehler.
Der Prozess ist eigentlich simpel. Du trägst das Latex dünn auf die Haut auf, wartest, bis es trocknet und formst dann die gewünschte Verletzung. Beim Trocknen wird es von milchig weiß zu durchsichtig. Das dauert pro Schicht so 3 bis 5 Minuten.
Und das ist der Punkt, den viele unterschätzen. Eine Schicht reicht nicht. Für eine stabile Wunde brauchst du 5 bis 7 dünne Schichten. Jede muss komplett trocken sein, bevor die nächste draufkommt.
Wer es eilig hat, kann mit einem Föhn nachhelfen, aber...
Ja, aber Vorsicht, nicht zu heiß. Man sollte nur kalte oder lauwarme Luft nehmen, sonst schadet das der Haut.
Richtig. Und dann kannst du das getrocknete Latex mit einem Zahnstocher oder den Fingern vorsichtig aufziehen, aufreißen quasi. Das gibt diese zerrissene Hautstruktur.
Die sieht wirklich täuschend echt aus, wenn man es richtig macht. Und dann kommt die Farbe drauf.
Erst Make-up für die Rottöne im Inneren der Wunde, verschiedene Schattierungen für Tiefe. Dann Kunstblut obendrauf. Und fertig ist die Kampfverletzung.
Aber Latex hat ja auch Nachteile, oder?
Hat es. Manche Leute reagieren allergisch und unter Belastung kann es reißen oder sich an den Rändern lösen. Wenn du weißt, dass du viel in Bewegung sein wirst, gibt's Alternativen.
Gelatine zum Beispiel. Die bietet eine realistischere Textur als Latex und ist für Latexallergiker eine gute Alternative. Allerdings wärmesensitiv, kann bei Schweiß schmelzen, wird erhitzt und dann aufgetragen.
Wobei erhitzt nicht heißt kochend heiß. Die Gelatine sollte auf so ungefähr Körpertemperatur abgekühlt sein, vielleicht knapp drüber, also lauwarm. Sonst verbrennst du dir buchstäblich das Gesicht.
Das wäre dann die realistischste Wunde überhaupt, aber definitiv nicht gewollt.
Absolut nicht. Also immer vorher am Handgelenk testen. Gelatine hat übrigens noch einen Vorteil. Sie bewegt sich natürlicher mit der Haut, weil sie eine ähnliche Konsistenz hat.
Und für Narben, also verheilte Verletzungen, ist Wachs das Material der Wahl. Das lässt sich super formen und strukturieren. Du kannst wirklich jede Art von Narbe damit modellieren. Von feinen Linien bis zu wulstigen Keloidnarben.
Der Trick beim Wachs ist das Verblenden an den Rändern. Die müssen nahtlos in die echte Haut übergehen, sonst sieht man sofort, dass es aufgesetzt ist.
Und wie macht man das mit der Tiefe bei Wunden? Dass es aussieht wie ein echter Schnitt, nicht nur aufgemalt?
Layering. Mehrere Schichten aufbauen. Erst die Basis aus Latex oder Gelatine, dann dunklere Töne für die tiefsten Stellen, hellere Rottöne an den Rändern und zum Schluss?
Richtig. Und dann Kunstblut für den frischen Effekt.
Wobei es beim Kunstblut auch Unterschiede gibt. Für frische Wunden nimmst du dünnflüssiges, hellrotes Blut. Das läuft, tropft, sieht aktiv aus.
Und für ältere oder verkrustete Wunden gibt es dickflüssigeres, dunkleres Kunstblut. Das ist fast schon gelartig und trocknet auch so ein bisschen krustig an. Perfekt für Wunden, die schon ein paar Stunden alt sein sollen.
Man kann auch beide kombinieren. Dunkles Blut in der Tiefe der Wunde, frisches an den Rändern, wo sie noch nässt.
Das gibt dem Ganzen so eine Geschichte. Man sieht nicht nur die Verletzung, sondern auch, wie alt sie ist, ob sie frisch aufgerissen wurde.
Und das ist letztlich das Ziel, nicht einfach nur eine Wunde aufmalen, sondern etwas erschaffen, das eine Geschichte erzählt. Dein Charakter hat diese Narbe seit Jahren oder diese Wunde ist gerade erst passiert.
Mit Latex, Gelatine und Wachs habt ihr die Grundlagen für praktisch jeden SFX-Effekt. Der Rest ist Übung und Experimentieren. Jetzt wird's richtig kreativ. Charakterspezifische Schminke ist der Moment, wo alles zusammenkommt. Farben, Techniken, Prothesen, alles im Dienst eines einzigen Ziels. Den Charakter zum Leben erwecken.
Und das Spannende ist, dass verschiedene Charaktertypen komplett unterschiedliche Ansätze brauchen. Ein Elf ist quasi das Gegenteil von einem Ork, schminktechnisch gesehen.
Bei Elfen und Feen geht es um Zartheit und Eleganz. Schimmernde Farben, feine Linien, alles, was ätherisch und magisch wirkt. Ich arbeite da gerne mit Highlightern und Perlmutt-Effekten auf den Wangenknochen, der Stirn, dem Nasenrücken.
Die Stellen, wo das Licht natürlich auftrifft?
Exakt. Das verstärkt diesen überirdischen Look. Und bei den Farben bleibe ich im pastelligen Bereich. Silber, zartes Grün, vielleicht ein Hauch von Flieder. Die kühlen Töne passen einfach besser zu diesem elfischen Charakter.
Das ist eigentlich Farbpsychologie, oder? Kühle Farben wirken distanziert, elegant, während warme Farben...
Richtig, sie wirken aggressiver. Und das bringt uns direkt zu den Orks. Da ist alles anders. Kräftige, dunkle Töne. Braun, grün, manchmal ins Gräuliche. Nichts Zartes, nichts Schimmerndes.
Bei Orks geht es darum, Rauheit und Brutalität zu vermitteln. Die Strukturen sind gröber, die Übergänge härter. Man arbeitet viel mit Konturen und Schatten, um das Gesicht kantiger erscheinen zu lassen.
Ich habe auf einer Con mal einen Spieler gesehen, der sich komplett als Ork geschminkt hatte. Das muss 3-4 Stunden Arbeit gewesen sein. Mit Latex-Stirnwulst, Prothesennase, allem.
Oh, das ist wirklich Commitment. Und dann noch den ganzen Tag damit rumlaufen.
Aber genau das zeigt, wie wichtig Prothesen für Fantasy-Charaktere sind. Elfenuhren, Hörner, veränderte Nasen, manchmal sogar komplette Stirnapplikationen für Dämonen oder Tieflinge.
Für Anfänger würde ich mit...
Mit Elfenuhren würde ich anfangen. Die sind ideal zum Üben. Kleine Fläche, verzeihen Fehler und der Effekt ist trotzdem sofort sichtbar.
Und die Technik ist übertragbar. Was du bei Elfenohren lernst, gilt für alle Prothesen. Hautkleber gleichmäßig auftragen, auf Prothese und Haut. Dann andrücken, halten, bis es sitzt.
Das Wichtigste kommt danach. Das Verblenden der Ränder. Der Übergang von Prothese zu echter Haut muss nahtlos sein. Sonst sieht man sofort, dass es aufgeklebt ist. Dafür kommt es aufs Material an. Bei Latex- oder Gelatineteilen nimmst du flüssiges Latex oder speziellen Randblender. Bei Silikon brauchst du Silikon- oder Acrylkleber, zum Beispiel Prosaid, und arbeitest die Kanten quasi in die Haut ein.
Und dann überschminken. Die Prothese muss farblich zur restlichen Haut passen. Das vergessen viele Anfänger. Eine fleischfarbene Latex-Ohrspitze auf gebräunter Haut fällt sofort auf.
Bei farbigen Prothesen wie grünen Orkhörnern ist das natürlich anders. Da geht es mehr darum, dass die Farbe zum restlichen Make-up passt und keine Farbbrüche entstehen.
Wie sieht's mit Silikonprothesen aus? Die sind ja hochwertiger.
Silikon ist das Nonplusultra. Bewegt sich natürlicher, hält besser, sieht extrem realistisch aus, ist aber teurer und aufwendiger zu verarbeiten. Ob man die mehrfach nutzen kann, hängt von der Bauart ab, gekapselt oder nicht. Und wie vorsichtig man beim Entfernen ist. Und dann gibt es natürlich noch Fantasy-Kontaktlinsen. Die können einen Look komplett.
Wobei wir da unbedingt über Sicherheit reden müssen. Kontaktlinsen sind Medizinprodukte. Die gehören nicht auf die Augen, wenn sie nicht von einem vertrauenswürdigen Anbieter kommen und richtig angepasst sind.
Absolut. Billige Linsen vom Grabbeltisch können echte Schäden anrichten. Hornhautentzündungen, im schlimmsten Fall dauerhafte Sehschäden. Also, immer auf Qualität achten und am besten vorher einen Optiker konsultieren.
Wenn man das beachtet, können Kontaktlinsen aber einen unglaublichen Unterschied machen. Katzenaugen für einen Tiermenschen, komplett schwarze Augen für einen Dämon. Das vervollständigt den Look auf eine Art, die Schminke allein nicht erreicht.
Der Blick ist halt das Erste, worauf Menschen schauen. Ein perfekt geschminkter Ork mit normalen blauen Augen wirkt immer noch menschlich. Aber mit gelben Kontaktlinsen und geschlitzten Pupillen ist die Transformation komplett.
Im Kern geht es bei der charakterspezifischen Schminke also darum, alle Elemente aufeinander abzustimmen. Farben, Strukturen, Prothesen, eventuell Kontaktlinsen. Alles muss zusammenspielen.
Und das Schöne ist, dass es keine festen Regeln gibt. Fantasy-Charaktere sind kreative Freiheit pur. Solange es zum Charakter passt und sicher ist, könnt ihr euch austoben.
Jetzt schauen wir uns mal die verschiedenen LARP-Genres an. Denn historisch, Fantasy und Sci-Fi haben komplett unterschiedliche Anforderungen an die Schminke.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Und die Unterschiede sind größer, als man denkt. Bei Fantasy hatten wir ja schon kreative Freiheit, aber bei historischen LARPs gelten andere Regeln.
Bei historischen Darstellungen geht es um Authentizität. Das heißt, man recherchiert, welche Materialien und Techniken in der jeweiligen Epoche tatsächlich verwendet wurden und sucht dann moderne, sichere Alternativen, die ähnlich aussehen. Im Mittelalter zum Beispiel waren das natürliche Pigmente und pflanzliche Farbstoffe.
Also zielt man auf eine historisch stimmige Optik. Die Produkte selbst dürfen modern und hautsicher sein, solange die Farbtöne zur Epoche passen.
Stimmt, und das ist überraschend vielfältig. Im Mittelalter wurde für einen blassen Teint oft Weizenstärke mit Rosenwasser gemischt. Für rote Lippen und Wangen nahm man Farbstoffe aus Pflanzen wie der Alkanettwurzel oder der Färberröte. Die war übrigens der wichtigste rote Pflanzenfarbstoff damals. Oder Kermes aus Schildläusen.
Kermes klingt bekannt.
Das wird aus Schildläusen gewonnen. Im Mittelalter die europäische Kermeslaus. Klingt erstmal gewöhnungsbedürftig, aber das Pigment ist intensiv rot. In der Renaissance, ab etwa 1540, kam dann Karmin aus der Neuen Welt dazu. Das war noch leuchtender und wurde zum echten Statussymbol, weil es so teuer war.
Also, je mehr man recherchiert, desto interessanter wird's.
Das ist der Reiz bei historischen LARPs. Man lernt nebenbei unglaublich viel über die Epoche. Und wenn man dann mit authentisch wirkenden Materialien arbeitet, fühlt sich das Ganze viel echter an.
Wobei bei Fantasy-LARPs...
Da ist genau das Gegenteil der Fall.
Da gibt es praktisch keine Grenzen. Leuchtende Farben, Glitzer, magische Symbole auf der Haut. Alles, was fantastisch und übernatürlich wirkt, ist erlaubt.
Die einzige Regel ist, es muss zum Setting passen.
Bei Fantasy arbeite ich gerne mit Gesichtsbemalung für magische Muster. Runen, Stammeszeichen, manchmal auch so fließende Linien, die aussehen wie Magie unter der Haut. Da kann man sich richtig austoben mit Neonfarben oder UV-reaktiven Pigmenten.
UV-reaktive Pigmente?
Die leuchten unter Schwarzlicht. Stell dir einen Waldelfencharakter vor, der nachts plötzlich mit glühenden Mustern dasteht. Das ist ein Effekt, den vergisst niemand.
Das zeigt, wie viel Spielraum Fantasy bietet.
Und dann gibt's noch Sci-Fi. Das ist nochmal eine ganz eigene Kategorie. Da reden wir über Cyborgs, Aliens, futuristische Charaktere.
Metallische Farben.
Technische Prothesen.
LED-Elemente.
Bei Sci-Fi-Charakteren arbeitet man viel mit Silber, Gold, Chromeffekten. Die Haut soll künstlich wirken, maschinenhaft manchmal. Und dann kommen tatsächlich technische Elemente dazu.
LED-Elemente hattest du erwähnt. Wie funktioniert das?
Es gibt mittlerweile kleine LED-Streifen und Lichter, die man unter Silikonprothesen einbauen kann. Für einen Cyborg-Charakter zum Beispiel, wo ein Teil des Gesichts mechanisch ist und von innen leuchtet. Das ist natürlich fortgeschrittenes Level, achtet dabei auf geringe Wärmeentwicklung, sichere Stromversorgung und dass das Gewicht noch gut hält. Vorher unbedingt ausgiebig testen.
Um es auf den Punkt zu bringen, historisch verlangt Recherche und Authentizität
und Fantasy gibt kreative Freiheit.
Und Sci-Fi kombiniert Make-up mit Technik.
Die Frage, die oft kommt, kann man Genres mischen? Also zum Beispiel Fantasy-Elemente in einem historischen Setting?
Das hängt vom Lab ab. Manche Settings sind streng historisch, da fällt ein Elfenohr sofort auf und ist nicht erwünscht. Andere mischen bewusst, wie Low Fantasy mit historischem Kern.
Die goldene Regel ist immer, informiert euch über das Setting, bevor ihr loslegt. Was erwartet die Orga? Was ist erlaubt, was nicht? Dann passt ihr eure Schminke entsprechend an.
Das Schöne ist, dass es für jedes Genre Techniken gibt. Man muss sich nur vorher überlegen, in welcher Welt man spielen will.
Zum Abschluss noch ein paar praktische Tipps, die euch wirklich helfen werden. Denn die beste Schminktechnik bringt nichts, wenn das Make-up nach 2 Stunden verläuft.
Wie wir schon besprochen haben, fängt alles mit der richtigen Basis an. Eine saubere, vorbereitete Haut ist dabei absolut entscheidend für die Haltbarkeit.
Das macht wirklich einen enormen Unterschied bei der Haftung. Fettige Haut, Schmutz, alte Cremes, das sind alles Faktoren, die dafür sorgen, dass die Schminke nicht richtig hält oder fleckig wird.
Und dann ist da noch das Thema
die Testläufe nicht vergessen. Das kann ich nicht genug betonen.
Probiert eure komplette Schminke mindestens einmal vor dem Event aus. Nicht am Morgen des Labs zum ersten Mal alles ausprobieren.
Bei einem Testlauf merkt ihr, wie lange das Auftragen wirklich dauert. Ob die Farben zusammenpassen. Ob die Prothesen richtig sitzen. Und, ganz wichtig, ob ihr nach ein paar Stunden allergische Reaktionen bekommt.
Das bringt uns zu den häufigsten Fehlern. Und der größte ist tatsächlich die Verwendung minderwertiger Produkte. Billiges Make-up kann Hautreizung verursachen, verblasst schnell und im schlimmsten Fall ruiniert es euch das gesamte Event.
Ich habe selbst miterlebt. Ein Mitspieler hatte sich billige Kontaktlinsen besorgt. Nach 4 Stunden waren seine Augen so rot und gereizt, dass er abbrechen musste.
Autsch. Das ist genau,
was man vermeiden will. Deshalb lieber in Qualität investieren. Das gilt für Schminke, für Prothesen, für alles, was direkt auf die Haut oder ins Auge kommt.
Was sollte man eigentlich immer dabei haben für unterwegs?
Eine kleine Schminktasche mit den Basics. Fixierspray, Puder zum Mattieren, die Hauptfarben eures Charakters für Ausbesserungen, Wattestäbchen und Abschminktücher für den Notfall. Bei Regen oder Schweiß hilft auch ein transparentes Setting-Powder. Und falls doch was verläuft, lieber gezielt ausbessern, als versuchen, alles komplett zu retten.
Der letzte und vielleicht wichtigste Tipp: Übung macht den Meister. Schminktechniken zu beherrschen dauert Zeit. Niemand erschafft beim ersten Versuch eine perfekte Latexwunde.
Oh ja, meine ersten Versuche waren interessant. Aber genau das ist der Punkt. Je öfter man übt, desto besser wird man. Und desto mehr Spaß macht es auch.
Also traut euch, experimentiert, macht Fehler, lernt daraus. Labschminke ist eine Kunst, die man entwickelt.
Das war's von uns zum Thema Labschminke. Von Elfenohren bis Ohrknaben. Ihr habt jetzt das Handwerkszeug für beeindruckende Charaktere.
Wenn ihr auf der Suche nach Schminke, Prothesen oder allem anderen fürs Lab seid, schaut doch mal bei battlemerchant.com vorbei. Dort findet ihr eine große Auswahl.
Und im Blog gibt's noch viele weitere spannende Themen für alle, die sich für Geschichte und Darstellung interessieren.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut und viel Spaß beim Schminken.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.